Hallöchen, liebe Leute da draußen. Na, ich hoffe, ihr seid angeschnallt für diese kleine Rundreise, die ich hier gemeinsam mit euch vorhabe. Es war mal wieder soweit. Steam Next Fest ist hier über uns hineingebrochen, hereingebrochen. Beides ist richtig. Wer es nicht kennt, regelmäßig veranstaltet Steam der größte Versand- und Verkaufshandel für Computerspiele. Diese Veranstaltung, und das bedeutet, dass in diesem Zeitraum von 1 bis 2 Wochen Hunderte, Tausende, womöglich Millionen von Demos, nein, das ist zu viel, aber es sind eine ganze Menge, verfügbar sind für Spiele, die bereits erschienen sind, aber vor allem für Spiele, die noch nicht erschienen sind und in den nächsten Wochen, Monaten oder auch erst nächstes Jahr rauskommen werden. Ich habe natürlich die Gelegenheit genutzt, mich hinzusetzen mit einer dicken, großen ich habe mir ein Warmgetränk hingestellt und gesagt, so, ich klick mich mal hier richtig schön fleißig durch und ich habe Spiele gespielt. So viele Spiele, quer durch alle Genres auch hinweg und habe eine kleine Liste geführt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, nicht alle da draußen haben das Privileg und so viel Zeit, sich durch all diese Spiele durchzuklicken. Ich nehme euch das so ein bisschen ab, ich arbeite mich für euch so ein bisschen durch und habe im Zuge dessen eine Liste erstellt von insgesamt 6 Spielen, die mir so, so, so gut gefallen haben, dass ich sie euch ganz dringend ans Herz legen möchte. Ein weiteres Spiel ist in dieser Liste gelandet, dank der Hilfe von Rainer Siegel. Ich habe sowohl Lea als auch Rainer, die beiden Mitglieder aus dem OKCOOL-Team, gefragt, ob sie nicht auch Lust haben, eine kleine Empfehlung aus dem Steam Next Fest hier einzusprechen. Bei Lea kam das Leben dazwischen, ne? Wir erinnern uns, sie hat noch einen Job neben OKCOOL, so ist es tatsächlich. Rainer hingegen sitzt ja täglich in seiner Wiener Schreibstube und wartet nur darauf, von mir einen Fax zu bekommen und deswegen hat er auch Zeit und hat sich ebenfalls noch einen Tipp rausgesucht, der ihm ganz besonders gut gefallen hat und so kommen wir hier auf 7 Spiele, die uns begeistert haben, die uns gefesselt haben an den Bildschirm und die wir euch ganz dringend weiterempfehlen wollen. Es gab noch eine ganze Reihe weiterer Spiele, die mir auch gut gefallen haben, aber ich musste irgendeine kleine Auswahl treffen, damit dieser Podcast hier nicht ewig lang wird und deswegen sind es jetzt diese 6 plus das eine von Rainer geworden, die, und das ist mein Service für euch, feinsäuberlich sortiert sind in Kapitelmarken. Also falls ihr kleinen Trüffelschweinchen da draußen keine Lust habt, euch alles anzuhören, sondern gezielt einzelne Titel ansurfen wollt, macht das gerne. Über die Kapitelmarken könnt ihr euch hinnavigieren. Das komplette Hörvergnügen entfaltet sich aber natürlich, wenn ihr diese Folge nicht nur in Gänze einfach so durchhört, sondern sie auch euren Freunden empfiehlt, damit die ebenfalls von OKCOOL was zu hören bekommen und sich denken, Mensch, tolle Sache, möchte ich unterstützen. Herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal rein mit Titel Nummer 1 und um Gottes Willen, ach, da beginnt die Liebe schon. Also ich bin ganz begeistert, aber das betrifft alle Titel, die ich hier ausgewählt habe, sonst würden sie nicht in diesem Highlight-Reel auftauchen. Wir fangen an und hören uns, wie auch übrigens bei allen anderen kommenden Spielen, zuerst ein bisschen den Trailer an, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie dieses Spiel klingt. So, liebe Leute, passend zu den engelsgleichen Chorälen, die ihr hört, kann ich euch verkünden, ich bin verliebt, verknallt hin und weg und ich spürte, wie sich in mir wirklich die Lust breit machte, die Arbeit an diesem Podcast direkt hier schon wieder zu beenden und nur noch dieses Spiel namens Ale Abbey zu spielen. Ohne Witz. Das Ding da, das drückt so, so, so viele richtigen Knöpfe bei mir und ich wage nach der Demo kaum zu hoffen, dass ich endlich das quasi Tavernenspiel bekommen könnte, das ich mir so, so lange schon gewünscht habe. Also, ich atme jetzt erstmal durch und erkläre es, worum es eigentlich geht. Also, Ale Abbey, also die Bierabtei, ist eine, ich sag mal, Wirtschaftsaufbausimulation, in der wir in einer mittelalterlichen Welt die Verwaltung über ein Kloster übernehmen und Achtung, das Kloster, wie könnte es anders heißen? Es ist ein Kloster des Fermentinerordens. Um Gottes Willen, fantastischer Gag. Naja, unsere Aufgabe ist, möglichst hochwertige und attraktive Biersorten erfinden, brauen und dann in den umliegenden Dörfern und Städten verkaufen. Das Geld, was wir damit verdienen, reinvestieren wir dann in den Ausbau unseres Klosters, dass wir dann um Schreibwerkstätten oder Schlafräume oder Essensräume, Vorratsräume und so weiter und so fort erweitern können. und präsentiert wird all das, was ich gerade beschrieben habe, in einem ganz hübschen und farbenfrohen und detaillierten Pixel-Look, der auf den ersten Blick, und das darf man nicht als Fehler begehen, süß und knuffig erscheint, aber davon darf man sich nicht täuschen lassen, denn Ale Abbey ist viel, viel komplexer und tiefgehender, als man zunächst denken sollte, wenn man nur einen kurzen Blick riskiert. Und das finde ich so großartig. Alleine schon das Bierbrauen. Es gibt keine vorgefertigten Rezepte, keine Richtlinien, stattdessen nur die Nachfrage des Marktes und unsere Zutaten. Wir können jetzt zwar nachschlagen, bevor wir ein Bier brauen, wie das optimale Verhältnis aus Malz, Hopfen und Wasser zum Beispiel für ein leichtes Ale aussehen muss, aber wie genau wir dann diese Bestandteile mischen, das entscheiden wir Klick für Klick selbst. Wir können uns dann also, wenn wir so ein Bier brauen wollen, darum bemühen, entweder eine möglichst perfekte Rezeptur hinzubekommen, die dann auch noch von unserem fähigsten Mönch, dazu komme ich gleich, betreut wird, um das perfekte Bier zu brauen. Oder, und auch das ist möglich, wir versauen absichtlich Mischverhältnisse und den Brauvorgang, denn dann besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir versehentlich eine ganz neue, spektakuläre, exotische Bierrezeptur entdecken, die vielleicht zum nächsten Kassenschlager im benachbarten Dorf wird. Im Fall des Falles können wir bei diesem Kassenschlager übrigens dann auch nachhelfen, denn die Preisgestaltung und der darauf folgende Unmut oder auch die Begeisterung der Käuferschaft über die Zahl auf dem Etikett, die liegt komplett in unseren Händen. Apropos fähige Mönche, ich hatte es eben schon angesprochen, dahinter verbirgt sich auch ein weiteres Spielsystem. Jeder Mönch und jede Nonne unseres bald schon hoffentlich wachsenden Ordens hat nicht nur einen eigenen Namen, sondern auch Grundbedürfnisse, Talente und besondere Fähigkeiten, die wir im Blick behalten müssen. So erweitert sich dann diese Wirtschaftssimulation um das Bierbrauen und Verkaufen, aber auch um die Verwaltung des eigenen Ordens, der darum bemüht sein sollte, seinen Geistlichen eine möglichst schöne Umgebung zum Leben und vor allem zum Arbeiten zu bieten. Also mit anderen Worten, wir müssen nicht nur darauf achten, dass wir regelmäßig gutes Einkommen haben und Geld auf der hohen Kante, sondern auch das Kloster schön ausgestalten, mit kleinen Dekorationen versehen, die wir alle nach und nach kaufen oder auch erforschen können, damit es den Mönchen und Nonnen einfach richtig gut geht. Und wenn es ihnen gut geht, dann leisten sie auch bessere Arbeit. Was mir außerdem wirklich ganz besonders gut gefällt, Ale Abbey ist sehr gut darin, alle Entscheidungen, die wir da so treffen und deren Konsequenzen zu protokollieren. In wirklich hübsch und übersichtlich gestalteten Statistiken und Geschäftsbüchern kann jeder Verkauf, jede Einkommensquelle und jede Ausgabe Monat für Monat oder auch in Jahresansichten verfolgt werden. Und das ist so ein bisschen das Klischee des typisch deutschen Tabellenfetisches in solchen Spielen, aber ich bin schuldig, ich mochte es so, so sehr, mich durch diese Zahlen zu arbeiten und meine Produktionsvorgänge langsam, aber sicher zu optimieren. Was ich bei all dem nicht vergessen, sondern sogar unterstreichen muss, ehrlich gesagt, ist die Inszenierung. Die Systeme, die ich beschrieben habe und die da so gut ineinander zu greifen scheinen, ist bereits für sich eine Wonne, aber wie es präsentiert wird, ist ein weiteres Highlight. Ich habe ja schon gesprochen von dem Pixel-Look, aber es geht auch um Animation, um Details. Unser gebrautes Bier zum Beispiel wird in gemütlich runden Fässern aus dem Kloster gerollt, dann in so Pferdewagen verladen und dann zum Dorf gebracht, die in einer wunderschönen gepixelten Landschaft, Landkarte erfasst werden. Diese Karte zeigt die Absatzmärkte, wo wir unser Bier verkaufen könnten. Alleine die anzuschauen war schon eine Wonne. Mönche in unserem Kloster atmen gelangweilt aus, wenn sie mal wieder eine neue Bierzutat erforschen müssen. Oder ein kleiner Priester steht vor unserem Kloster herum und stackst ungeduldig so mit seinem Priesterstab auf dem Boden herum, wenn er darauf wartet, dass wir den Auftrag, den er uns gegeben hat, bearbeiten. Das ist alles süß und voller Details und voller Liebe, aber auch nicht zu süß und auch nicht zu knuffig. Ich sag's, es trifft genau die goldene Mitte für mich. Ale Abbey, dir gehört mein Herz. Ich hoffe, du erscheinst bald, denn offiziell heißt es nur irgendwann noch dieses Jahr. Verantwortlich übrigens für das Spiel und meine Freude darüber ist ein Studio namens Hammer and Ravens. Maßgeblich sind das zwei Freunde aus Estland, die das Potenzial haben, mich sehr, sehr glücklich zu machen. Und nicht nur mich, sondern auch alle Menschen, die Bock haben auf eine Wirtschaftsaufbau-Management-Simulation, die tiefer geht, als es zunächst den Einschein hat. Von hier aus darf ich euch führen zum nächsten Spiel, ganz anders, trotzdem ganz fantastisch, und zwar Keep Driving. Ihr ahnt ja schon, dass dieses Spiel etwas Besonderes sein muss, denn direkt zum Start des Steam Next Fest katapultierte sich dieser Titel an die Spitze der Demo-Download-Charts. Und ich habe es dann selbst auch ausprobiert und mein Gott, sowas findet man wirklich selten, das meine ich ganz ernst. Es ist eine ziemlich einzigartige Spielidee, unfassbar klug designt und hübsch inszeniert, leider aber auch schwer in Worte zu fassen. Ich versuch's trotzdem mal. Ich zitiere, du bist jung, es sind die frühen 2000er und du hast Zeit, ab geht's, fahr los. Zitat Ende. Das ist die Tagline, mit der das Entwicklerduo aus Schweden sein eigenes Spiel beschreibt. Und das haut auch erstmal ziemlich gut hin als eine erste Annäherung. Keep Driving ist im Herzen ein Management-Rollenspiel-Roguelite, indem wir uns an einem schönen freien Sommertag ins Auto setzen und quer durchs Land zu einem alten Freund fahren. Auf dem Weg dorthin nehmen wir Anhalter mit, wenn wir wollen, weichen Schlaglöchern aus und lauschen dabei der Musik aus dem Radio, die von schwedischen echten Indie-Bands eingespielt wurde. Klingt jetzt erstmal alles womöglich gar nicht so geil oder nach einem tollen Spiel, aber ist es, glaubt mir. Denn jetzt sprechen wir mal darüber, wie aus dieser Beschreibung ein Management-Rollenspiel-Roguelite wird. Alles beginnt mit dem Auto, im Grunde so ein bisschen die Hauptfigur des Spiels. Zu Beginn unserer Reise entscheiden wir nämlich nicht nur, wie gut das Verhältnis zu unseren Eltern ist, das fand ich ganz kurios, das gibt dann vor, wie viel Hilfestellung wir im Spielverlauf tatsächlich bekommen, sondern wir entscheiden auch, was wir auf die Fahrt im Kofferraum, der ähnlich wie so ein Resident Evil Inventar nur beschränkt Platz hat, mitnehmen. Ein Sixpack Bier, Zigaretten, eine Gitarre, Videospiele, der gewählte Gegenstand, was wir da mitnehmen, wird später darüber entscheiden, wie einige dieser zahlreichen Zufallsbegegnungen am Straßenrand ausgehen werden. Ich habe zum Beispiel in meinem allerersten Spieldurchlauf eine junge Musikerin auf dem Weg eingesammelt, die dann das von mir mitgebrachte Sixpack im Kofferraum erspähte und sich kurzerhand dran bediente. Und das nervte mich, also meine Spielfigur, offenbar so sehr, dass er Kopfschmerzen bekam. Und das war dann ein dauerhafter negativer Effekt, der mir einen Nachteil in den Zufallskämpfen bescheren sollte. Ja, Zufallskämpfe, die gibt's. Aber nicht so, wie ihr jetzt glaubt. Statt gegen Monster oder Skelette oder sowas anzutreten, werden wir rundenweise mit den, ich nenne es mal, Schrecken der Landstraße konfrontiert. Also zu langsam fahrende Traktoren vor uns, viel zu schneller Gegenverkehr neben uns oder Schlaglöcher unter uns. Mit diesem Problem werden wir in Form von, ich mach mal Anführungszeichen, Kämpfen konfrontiert, die so ein bisschen dem Prinzip eines Candy Crush folgen. Ich versuch's mal zu erklären, es ist gar nicht so einfach. Also, beispielsweise ein Traktor, der vor uns fährt, der droht in der nächsten Runde, es läuft alles rundenweise ab, unseren Benzintank und unsere Karosserie zu beschädigen. Das können wir verhindern, indem wir die Fähigkeiten unseres Fahrers oder ein Item einsetzen, das genau die Symbole neutralisieren, also bekämpfen und verschwinden lassen, die der Traktor mit seinem anstehenden Angriff anzeigt. Also, der Traktor kann zum Beispiel ein orangenes oder ein blaues Symbol anzeigen und dann müssen wir gucken, oh Gott, haben wir eine Fähigkeit, um diese Symbole zu neutralisieren, bevor der Effekt eintritt, also die Beschädigung unseres Benzintanks und der Karosserie. Das ist alles in allem ziemlich simpel, im Grunde ein Legi-Spiel oder eben Candy Crush, wird aber über die Häufigkeit der Kämpfe allmählich immer fordernder, denn wenn unser Benzintank, unser Auto oder auch unsere körperliche Verfassung, das sind die drei Ressourcen des Spiels, zu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden und keine rettende Tankstelle in Reichweite ist, kann das ein vorzeitiges Ende unseres Roadtrips bedeuten. Und Mitfahrer übrigens, die wir unterwegs aufgabeln, halten nicht nur persönliche Geschichten und Zufallsevents wie wollt ihr gemeinsam das Sixpack auf der Rückbahn trinken bereit, sondern unterstützen uns auch in diesen Kämpfen mit ihren ganz eigenen Fähigkeiten. Die Kämpfe, die Zufallsereignisse, unsere gewählte Route und die Entscheidung, ob wir nun Anhalter mitnehmen oder nicht, formen jeden Spieldurchlauf und sorgen dafür, dass jedes kleine Roadtrip-Abenteuer, das je nach Spielweise 1 bis locker 4 Stunden dauern kann, sich gänzlich anders spielt. Und dann, meine lieben Leute, ist dann noch diese wundervolle Präsentation. Pixel-Lock, schon wieder. Aber mit einer Handvoll Retrograde-Filtern verfeinert, die den Szenen ein ganz wohlig, warmes Retro-Feeling geben. Dazu dann noch die röhrende Rockmusik, wir haben es eben im Trailer gehört, dieser schwedischen Indie-Bands, die im CD-Player rotieren. Und im Grunde ist es das, dass ein ganz einmaliges, besonderes Spielgefühl, das mir Keep Driving in seiner Demo geschenkt hat. Einen genauen Release-Zeitpunkt gibt es dafür noch nicht, aber wann immer es passieren wird, das Ding, und mark my words, hat Potenzial zum Superhit. Ich meine es ganz, ganz ernst, wenn ihr doch die Gelegenheit habt, spielt die Demo oder packt es auf die Wunschliste, schaut euch Videos an. Ich habe sowas noch nicht gespielt, ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich mag's richtig, richtig doll. Als nächstes dürfen wir uns über ein Spiel freuen, von dem ich also selbst überrascht war, wie gerne ich es gespielt habe, und zwar Trash Goblin, Müllgoblin.
Ah, oh, hello, there you are. Do come in. Welcome, welcome to the world of Trash Goblin. As a young, orphaned goblin, you dream of starting your own business, but you've got to save up.
Ja, danke für die freundliche Begrüßung zu einem Spiel, das, wie gesagt, mich selbst überrascht hat. Im Grunde ist Trash Goblin Powerwash Simulator für Fantasy-Rollenspiel-Fans. So, finde ich, könnte der Pitch für dieses Spiel auch lauten. Und ich hoffe, ihr seid jetzt genauso neugierig, wie ich auch gewesen war. Denn die Idee, die dieses Indie-Team aus London, die sich Split Milk Studios nennen, hatte, die trug sie bereits schon durch eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne. Und jetzt nähern sie sich mit ihrem Spiel dem Release. Am 6. November soll es erscheinen. Und ich kann es nur noch mal sagen, ich war selbst richtig doll überrascht, wie viel Zeit ich dann mit dieser Demo verbracht hatte. Ich hatte bis zu diesem Steam Next Fest keine Ahnung, dass dieses Spiel überhaupt existiert. Ich wusste nichts von der Kickstarter-Kampagne, ich kannte das Studio nicht und probierte die Demo auch nur deswegen aus, weil mich das Cover-Artwork überzeugt hat. Das zeigt so einen Goblin, hübsch in so klassischer Fantasy-Manier gezeichnet, der konzentriert vornüber gebeugt über einem kleinen Gegenstand sieht, sich beugt und sich darum bemüht, das Artefakt in seinen Händen ganz vorsichtig von Staub und Dreck zu befreien. Und das ist so eine ungewöhnliche Spielsituation, gehüllt in diese Fantasy-Welt, die ich ja immer so mag. Ich wurde neugierig und habe es dann einfach mal gespielt und ich wurde nicht enttäuscht. Trash Goblin ist ein, und ich habe es versucht mit dem Powerwash Simulator schon zu umschreiben, meditativ, gemütliches Aufräumen und alles wieder schön mach Spiel. Statt allerdings mit einem Hochdruckreiniger loszumarschieren und irgendwie moderne Hinterhöfe vom Schlamm zu befreien, sind wir eben in einer Fantasy-Welt und entkrusten klassische Gebrauchsgegenstände, die man in einer solchen Welt erwarten würde, um sie dann anschließend Käufern zu möglichst viel Gold zu verkaufen. Also, von der Bettpfanne über den Kochtopf bis zum Zauberstab wandert alles Mögliche durch unsere Hände. Und diese Hände sind im ersten Arbeitsschritt erstmal damit beschäftigt, Schlamm, getrockneten Schlamm und hartnäckigen Dreck von diesen Gegenständen zu entfernen. Das funktioniert wie so eine Art Minesweeper-Spiel. Da muss man Dreckblöcke, also wirklich Quadrate und Vierecke, die den Dreck signalisieren und symbolisieren, mit so einer Art kleinen Pickel in der richtigen Reihenfolge, das wird durch Symbole angegeben, entfernen. Das macht ein ganz befriedigendes Geräusch. Das Entfernen des Dreckes, wenn es dann so wegploppt, ist auch schön anzusehen. Und dann anschließend muss man noch diese Gegenstände ganz klassisch mit einem Schwamm und später auch anderen Utensilien von einfacheren Verschmutzungen reinigen. Und das passiert im Grunde mit der Maus. Man hält die Maustaste gedrückt und rubbelt dann mit dem Schwamm über dem Gegenstand. Und ich komme mir ganz doof vor, das zu beschreiben, aber also alle da draußen, die schon mal so ein Saubermachspiel gespielt haben, davon gibt es ja eine ganze Menge und die sind auch sehr erfolgreich, die werden jetzt schon verstehen, dass mir das auch Spaß gemacht hat, hoffentlich. Naja, ganz klassisch im Spielverlauf, ne? Je länger man spielt, kommen dann auch neue Gegenstände dazu. Sowohl Dinge, die wir säubern müssen, die werden immer komplexer, erfordern eine besondere Handhabung, aber wir bekommen auch immer mehr Reinigungsmittel und Werkzeuge in die Hand gedrückt. Und im Grunde ist es das. Das ist das Spiel. Das ist rundherum verpackt in so eine wohlige, sehr willkommen heißende Fantasy-Atmosphäre. Da haben wir schon im Trailer gerade so einen kleinen Höreindruck bekommen. Es gibt keinen Zeitdruck, es gibt keinen Stress. Das Einzige, was bemessen wird, wird die Aktion, die wir einsetzen, um Gegenstände zu reinigen. Das bedeutet, wir bekommen so ein Zeitbudget pro Tag. Das läuft aber nicht in Echtzeit runter, sondern das heißt einfach nur, okay, wenn du jetzt einen großen Gegenstand putzen willst, dann ziehen wir 4 Zeiteinheiten ab und wenn du 10 Zeiteinheiten verbraucht hast, ist der Arbeitstag vorbei, dann musst du schlafen, am nächsten Tag geht's weiter. Das ist es, mehr ist denn nicht. Und Leute, ich muss nochmal unterstreichen, ihr hattet so einen Spaß damit. Das ist so ein ganz simples, einfaches Spiel. Ich glaube, nichts, was ich in Zukunft noch stundenlang und an Wochenenden Tag und Nacht spielen werde, aber es ist so ein schönes Mittagspausenspiel. Oder wenn der Tag mal besonders scheiße und anstrengend war, dann ist Trash Goblin echt so ein Titel, da kannst du dich reinsetzen, hier ein bisschen über magische Gegenstände drüber rubbeln, verkaufen und dann war es das auch. Schönes Ding. Erscheint am 6. November. Freut euch drauf. Wenn ihr da Bock drauf habt oder guckt es euch wenigstens mal aus der Ferne an. Ihr hattet in der Demo ganz viel Spaß damit. Für den harten Kontrast lassen wir jetzt Rainer Siegel zu Wort kommen. Der klingt nicht nur anders, sondern hat sie auch ein Spiel ausgesucht, das weiter nicht entfernt sein könnte von einer Wohlfühlsimulation wie Trash Goblin. Und zwar Tenebrissomnia, wie auch immer, ein Horrorspiel, mehr möchte ich noch nicht verraten. Wir hören in den Trailer rein und dann lauschen wir Rainers goldenen Worten.
Ich habe auch einen Tipp für euch, wenn ihr Lust habt, euch eine Demo auf dem Steam-Spiele-Vorschaufest anzusehen. Das Steam Next Fest ist das ja. Und zwar geht es um den Titel Tenebris Somnia. Was mein Latein noch so ungefähr im Hinterkopf sagen will, heißt das ungefähr so wie Traum im Schatten oder schattiger Traum oder traumhafter Schatten oder egal, ihr wisst, was ich meine ungefähr damit. Und das ist eine wirklich recht interessante Mischung, nämlich eines sehr klassischen Point-and-Click-Adventures, so ungefähr in der Tradition der ganz frühen LucasArts-Spiele, sprich Zack McCracken, Monkey Island und Maniac Mansion. Und das Interessante daran ist jetzt, dass das Ding verbunden ist mit wirklich sehr, sehr, sehr gut gemachten FMVs, also Full-Motion-Videos. Das ist ja auch so eine, ja, erst in den letzten Jahren, würde ich sagen, wieder so in Ehren gekommene Videospielgattung, nämlich, dass in manchen Szenen eben tatsächlich da der Bildschirm schwarz wird und was gerade noch irgendwie blockige Pixel war mit, ja, keine Ahnung, benutze Schlüssel mit Regal, wird dann plötzlich zum wirklich außerordentlich gut gestalteten Echtfilm mit echten Schauspielern. Und zwar geht es hier tatsächlich um einen wirklich ziemlich gruseligen, ja, Horrorschocker, muss man sagen, mit übernatürlichen Elementen. Wenn ihr euch den Trailer davon ansieht oder noch besser, wenn ihr das Demo spielt, dann werdet ihr von diesem Reiz ganz viel mitbekommen. Das Ganze ist, glaube ich, nichts für zart besaitete Gemüter. Es geht wirklich um dämonische Besessenheit, um einen Ex-Freund, der verschwindet und ich als die Ex-Freundin von ihm versuche, in seiner Wohnung nachzusehen, was mit ihm passiert sein könnte. Und das Interessante daran ist, das wird veröffentlicht vom Indie-Publisher New Blood Interactive. Den kennt man ja normalerweise eigentlich eher von so, ja, von wirklich sehr gut geratenen Boomer-Shootern. Dusk zum Beispiel ist wirklich so der große Hit dieses Publishers gewesen. Die Macher von Tenebris Somnia selbst, die kannte ich bis jetzt nicht. Das ist ein Andres Borghi. Ich nehme an, das ist entweder ein Italiener oder ein Franzose, aber es hat mit produziert Erdorf. Und Erdorf ist wirklich ein ganz besonderer, ja, Horrorentwickler in dem Sinn, dass der tatsächlich letztes Jahr oder vor 2 Jahren mit Faith ein wirklich wunderbar gruseliges, ja, echt Lo-Fi-Horror-Adventure auch gemacht hat. Das sind schon wirklich große Namen und ich freue mich drauf. Die Demo ist jetzt nicht wahnsinnig lang, die hat man in ungefähr 30 Minuten, je nach Können und je nach Wissen um Point-and-Click-Traditionen irgendwie auch durchgespielt. Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, ist total auf meiner Wishlist gelandet, nachdem ich damit fertig war. Also Tenebris Somnia, mein Tipp von der diesjährigen herbstlichen Spielevorschau auf Steam. Schaut euch das an. Ich glaube, das ist gerade in Zeiten, wo jetzt wie mit Silent Hill 2 ein wirklich großer Horror-Schocker neu erschienen ist, wo man wirklich Lust hat, sich hinzusetzen und sich ein bisschen zu gruseln im Spooktober. Wirklich eine Demo, die Laune macht und die Lust auf mehr macht. Also mein Tipp, Tenebris Somnia. Ich hoffe, es gefällt euch so gut wie mir.
Ich habe die Demo übrigens auch gespielt und fand die auch ganz vorzüglich. Also vielen Dank, Rainer, vielen Dank euch. Wir gehen weiter und um Gottes Willen, jetzt wird's interessant, also schon wieder und weiterhin, denn wir hören erst rein und schauen uns dann an ein Spiel, das einen Teil meines Herzens berührt habe, an den ich schon lange nicht mehr gedacht habe. Und zwar, oh, jetzt kommt der Titel. Okay, Vlad Dracula, nein, das ist schon falsch. Vlad, oh, das ist ein ganz komplizierter Moment. Vlad Voivod Dracula, Doppelpunkt, Dungeons of Egregos. So, Achtung, los geht's.
Musik.
für Vlad Voivod Dracula Dungeons of Egregos, was für ein Name, und die Erklärung meiner Begeisterung über dieses Spiel muss ich jetzt mal ganz kurz ausholen, aber ich verspreche, das wird sich jetzt schon lohnen. Also, reißt euch zusammen, hört ganz kurz zu. Irgendwann, Mitte der 1990er, lag ich auf der Couch und hielt mit meinen, also viel zu kleinen Kinderhänden, den viel zu krassen, großen Original-Gameboy in der Hand, also diesen grauen Ziegelstein, das Riesending, das diese vier Batterien geschluckt hat, ihr wisst schon. Und auf dem Display damals lief die meiste Zeit über ein einziges Spiel, nicht Tetris, nicht Mario, Pokémon sollte noch dauern, sondern, Achtung, Fortress of Fear, so eine Art Proto-Souls-like-Plattformer, ja, ich lasse es mal so beschrieben, ich werde gleich noch ein paar Worte sagen, aus dem Jahr 1990 und wurde von Rare entwickelt, dreht sich um so einen Rittersmann, der eine gigantische Burg stürmt, Raum um Raum erobert und die dort wartenden Monster besiegen muss. Ich erinnere mich bis heute an wirklich unfassbar schwierige Sprungpassagen, Fledermäuse mit unregelmäßigen Flugbahnen und Projektilen, die wie aus dem Nichts, war nicht meine Schuld, auftauchen. Sackschwer mit anderen Worten, aber auch sackschön. Genau die Ritterfantasie, die ich schon als Kind toll fand. Heute spiele ich zwar kein Gameboy mehr, aber ich habe die Erinnerung an Fortress of Fear ganz tief in meinem Herzen, weswegen ich, und jetzt kommen wir zu dem Spiel heute, Feuer und Flamme war, als ich Vlad, so nenne ich es jetzt einfach mal, entdeckt habe und dann auch gespielt habe. Mein Gott. Um es aber direkt für die anderen drei Leute zu sagen, die jetzt wie ich auf ein zweites Fortress of Fear gehofft haben, nee, das ist es nicht. Es ist einfacher, sowohl im Hinblick auf den Schwierigkeitsgrad als auch auf das Leveldesign, aber es kommt dem Klassiker dennoch nah. Und das ist, glaube ich, deswegen auch was für Menschen, die Fortress of Fear gar nicht kennen, aber Lust haben auf einen durchaus fordernden, aber nicht zu fordernden, entschleunigten Plattformer, den ich jetzt mal noch ein bisschen näher beschreibe, weil es ist ein ganz faszinierendes Ding. Im Grunde ist es ganz einfach. Wir spielen als Vlad der Pfähler, ne, das historische Vorbild für Vlad Dracula, der in den Dungeons unter der Festung Egregos einen mächtigen Krieger befreien will, um ihn, ich kürze es einfach mal ab, ihn für seine eigene Privatarmee zu rekrutieren. Mehr Aufmerksamkeit braucht die Story auch erstmal nicht, die steht hier im Hintergrund. Viel wichtiger ist das Spiel selbst, das uns durch wirklich wunderschöne 2D-Level schickt, auch in einem grün-grau-Stich, der an den alten Gameboy erinnert. Das Spiel lässt uns über klaffende Abgründe springen. Es gibt natürlich auch die bröckelnden Plattformen, die in sich zusammenfallen, wenn wir zu lange auf ihnen stehen. Es gibt die stur patrouillierenden Gegner, die haben keine KI, sondern einfach nur Richtungen, in die sie laufen. Ab und zu noch ein Item, das wir entdecken und das den Highscore am Ende in die Höhe treibt. Und das war's. Super easy, super basic. Es gibt keinen Technologiebaum, keine Skills, nix. Das Kampfsystem ist auch genauso, wie man sich von so einem ollen alten Gameboy-Spiel erwarten würde. Es gibt eine Taste fürs Schwertschwingen, eine Taste, um eine Axt zu werfen, eine Taste für einen Sprung und eine Taste zum Ducken. Das war's. Das war's. Ob man das jetzt als angenehm reduziert, als oldschool oder als flach unterkomplex begreift, hängt dann, glaube ich, vom persönlichen Spielgeschmack ab. Ich mag sehr, mich mit diesem wuchtigen Krieger, den wir da spielen, ganz langsam voranzukämpfen, abzuschätzen, ob der nächste Sprung tatsächlich klappen wird, gegen Fledermäuse zu kämpfen, gegen Skelettkrieger, gegen Lindwürmer und mir dabei auch keine Gedanken machen zu müssen über Upgrades oder die passende Ausrüstung. Das ist hier alles egal. Nur eins macht mich fertig. Wenn man alle drei Leben, die man da so mit sich herumträgt, verliert, egal ob man jetzt die verliert durch einen Absturz in die Tiefe oder weil ein Gegner einen Treffer gelandet hat, dann ist man Game Over und muss den Level komplett von vorne beginnen. Es gibt keine Checkpoints, nix. Wenn die Leben weg sind, muss man komplett von vorne anfangen. Das ist hart, fast schon ein bisschen zu hart. Naja, aber jetzt kommt noch ein weiterer Twist. Wenn euch dieses Spiel und die Demo gefallen hat, gibt es eine kleine Überraschung, die ich auch erst festgestellt hatte, nachdem ich die Demo durchgespielt hatte. Denn die Demo ist, na klar, nicht nur eine Probierversion des Spiels, sondern auch gleichzeitig der Prolog für das gleichnamige Hauptspiel. Das ist nämlich bereits erschienen, vor einem Jahr schon, und sieht spielmechanisch exakt so aus wie die Demo, hat aber den Gameboy-Look zugunsten eines farbenfroheren Pixelstils aufgegeben und gibt auch mehrere spielbare Charaktere vor, 6 insgesamt. Also wird etwas komplexer in seinem Umfang, aber bleibt der Spielmechanik, dem System im Kern treu. Und das finde ich immer noch ganz toll. Habe mir jetzt deswegen auch das Hauptspiel gekauft, noch nicht angefangen zu spielen, aber Ich musste einfach, ich war so neugierig, auch weil das Hauptspiel offenbar wirklich von kaum jemandem entdeckt wurde bisher. Also zum Zeitpunkt meiner Entdeckung hatte das Hauptspiel 6 Rezensionen, obwohl es schon ein Jahr lang erschienen ist. Also mehr in die Nische geht's nicht und ich kann es gar nicht begreifen, weil die Demo, wie gesagt, gefiel mir so gut. Auf das Hauptspiel bin ich gespannt und ich kann euch nur empfehlen, zumindest die Probierversion mal anzusehen. So. Nach dem gemütlichen Herumspringen in irgendwelchen Burgen, jetzt wird's abgefahren. Achtung, haltet euch fest, es wird flippig, es wird poppig, es wird rockig. Schwingt die Hüften und lasst die Beine ruhen. Wir hören uns an, den Trailer für das nächste Spiel mit dem seltsamen Namen Anton Blast, Anton Blast, ich weiß es nicht.
That does it! I'm gonna find out who did this and blast him into teeny tiny little pieces!
Anton Blast, der Name ist genauso random und wild wie das Spiel selbst, habt ihr gerade gehört. Und ich würde den Titel umschreiben als Sonic auf Drogen. Es ist ein Plattformer, der uns von links nach rechts in Hochgeschwindigkeit treibt, dabei aussieht wie so ein gewaltverherrlichender Zeichentrickfilm aus den 90ern und uns eine Soundkulisse in den Gehörgang presst. Also, wir haben es eben gehört, das war nur ein Vorgeschmack. Es passiert so, so viel in diesen Leveln. Es ist, wenn man so will, dieses Spiel ein Gegenentwurf zu einem Präzisionsplattformer. Also man muss schon schauen, dass man mit seiner Spielfigur, die aussieht wie so ein Holzfäller-Igel mit dem gigantischen Hammer, nicht in den Abgrund fällt. Aber sonst sind die Level in meinem Gefühl darauf ausgelegt, mit Höchstgeschwindigkeit durchquert zu werden. Und das gelingt vor allem wegen des gigantischen Hammers, den ich eben schon genannt habe. Den haben wir nämlich immer in der Hand und können während unseres Spins auf Knopfdruck im Grunde wesentliche Teile der Levelarchitektur, also Kisten, Türen, Felsgesteine, pulverisieren. Wir bekommen dadurch Highscores, Punkte und einen Weg nach vorne. Das klingt jetzt ganz schön kopflos, ist aber tatsächlich, wenn man dann mal sich das ein bisschen genauer anschaut, wirklich schön designt. Immer wieder zwischen diesen Highspeed-Phasen im Level gibt es auch Momente und Passagen, die man mit etwas komplizierteren Manövern überwinden muss. Es gibt eine Art Doppelsprung, den man mit dem richtigen Timing aber nur auslösen kann. Es gibt Rutschangriffe und das sind nur zwei Beispiele der Fähigkeiten, die nach und nach noch dazukommen und die dieses Spiel tatsächlich dann sehr viel komplexer machen, als man zunächst glauben würde. Ich war, ehrlich gesagt, wie ihr vielleicht alleine schon beim Anhören des Trailers auch, ein bisschen von dem Chaos überfordert, was ich mir da präsentierte. Ich sah eine Kakophonie aus Effekten und Attacken. Dann gibt es noch diese vielen, vielen Highscore-Einblendungen und Punktezugewinne, die Partikelpixel, die aus der Levelarchitektur stammen, die ich da nach und nach zerschlage. Das war alles eine ganze Menge. Aber und deswegen möchte ich dieses Spiel hier empfehlen, wenn die Steuerung erstmal ins Muskelgedächtnis übergeht und man so ein bisschen weiß, was man machen muss und auch gelernt hat, wie man die Level liest und dann schon auch auf den hohen Geschwindigkeitsstufen schnell erfasst, was zu tun ist, um weiterzukommen, dann macht's plötzlich Klick. Dann ist dieser Flow da, von dem immer alle Menschen erzählen. Wie in einem Rausch, rauschartig, stürmt man durch die Level, kombiniert die Angriffsbewegung, überspringt die Abgründe, entdeckt dabei auch zufällig den einen oder anderen Geheimgang, bekommt dann weitere Highscores zugeschrieben. Das macht schon eine ganze Menge Spaß, ist ein Spielerlebnis, was ich so schon lange auch nicht mehr hatte. Und sehe ich auch für meine Mittagspausen der Zukunft ein Spiel, das sicherlich nichts ist für die Präzisionsfanatiker unter uns, aber für all jene, die einfach mal die Boxen wieder laut aufdrehen wollen. Ich sag, wie es ist. Als nächstes und letztes darf ich euch nochmal tief entführen in das Lustzentrum meines Spielgeschmacks. Oh je, also ein Spiel namens Locomotive. Zwei Worte. Guckt einfach in der Folgenbeschreibung, wie man es schreibt. Ich will es hier nicht falsch nennen. Ach, hören wir den Trailer uns an, Leute. Also Also da muss ich doch mal ganz laut ausatmen und zwar vor Glück, weil ich mit Locomotive ein Spiel gefunden habe, das mich mal wieder ganz weit zurückführt, nämlich in die Kindheit und in die Zeit, als ich meine allerersten Point-and-Click-Adventures, denn so eines ist Locomotive, insbesondere von LucasArts entdeckt hatte. Mit diesen Spielen, mit diesen Adventures verbinde ich bis heute ganz, ganz, ganz viel Wärme und Humor und Soundtracks, die ins Ohr gehen. Und als ich merkte, dass Locomotive mit so einer unglaublichen Treffsicherheit in genau diese Kerbe schlägt und trotzdem noch mehr zu sein scheint als eine reine Verneigung vor der Vergangenheit, da war es um mich geschehen. Das Spiel erzählt, und das ist ganz klassisch, aber das ist ja auch gar nicht schlimm, eine Murder-Mystery-Geschichte von einem Todesfall während einer langen Zugfahrt Mitte des 20. Jahrhunderts. Und wir gehören zu den Hauptverdächtigen. Jetzt in dieser clever inszenierten Erzählung müssen wir zum einen in einer Rahmenerzählung lange nach dem Mord auf einer Polizeistation unsere Unschuld beteuern, während wir in spielbaren Rückblenden die Ereignisse im Zug zu rekonstruieren versuchen. Wir, das ist übrigens eine durchaus sympathische Hauptfigur, die in meinen Augen diese humorvolle Naivität eines Guy Brush Threepwood verbindet mit einer mittelgroßen Portion Selbstbewusstsein, die man vielleicht mit einem Indiana Jones zusammenbringen würde. Alles in allem, ich mag ihn und das ist wichtig. Gerade bei so einem Spiel, das ganz viel auch aufbaut auf dem Humor, der ebenfalls hier so präsent ist in diesem Spiel und für mich so den Nagel auf den Kopf trifft. Das Spiel erscheint mir total toll geschrieben zu sein. Die einzelnen Charaktere haben ausdrucksstarke Sprachen. Sie sprechen auf eine Weise, dass ich davor sitze und nicht versucht bin, die Dialogzeilen abzukürzen. Und dann sind die auch noch auf Englisch ganz toll vertont. Das war eine Wonne. Einfach nur das Spiel sich anzugucken und dann auch auf die Details zu achten, die diesen Titel so besonders machen. Und da möchte ich ganz besonders herausheben das Rätseldesign. Da konnte ich in der Demo schon einen Vorgeschmack erlangen, den ich hier mit euch teilen will anhand eines Beispiels, das ganz zu Beginn aus der Demo stammt. Und zwar, wir befinden uns im Büro zweier Polizisten, die uns nach diesen Vorfällen an Bord des Zuges verhören. Wegen einem Notfall müssen die jetzt das Büro verlassen und lassen uns alleine zurück. Und natürlich wollen wir fliehen, stellen aber dann fest, oha, wir sind über eine metallene Fußfessel mit dem Schreibtisch in diesem Büro verbunden. Jetzt gucken wir uns im Raum ein bisschen um und entdecken dann einen Kleiderständer am anderen Ende des Raumes. Und an dem hängt ein Mantel und an dem Mantel wiederum hängt ein Schlüsselbund, der schon ganz verlockend glitzert und bommelt und uns nahelegt, okay, das sind die richtigen Schlüssel, die brauchen wir für die Fußfessel. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir gefesselt an den Tisch an diesen Kleiderständer? So, also gucken wir uns rum im Raum und entdecken auf dem Schreibtisch, an dem wir gefesselt sind, ein Zeitungspapier. Ich habe das dann eingesammelt und habe schon triumphiert, weil ich mir dachte, gar kein Problem, dieses Zeitungspapier reicht dicke, um damit den Kleiderständer zu erreichen. Nein, sagt das Spiel, reicht nicht. Dann stand ich da rum und dachte mir, ja, was denn jetzt? Und dachte mir, na gut, im Zweifel sammle ich einfach weitere Items ein, klickte mich so ein bisschen durch diesen Bildschirm und sah dann einen Tischventilator. Den zog die Figur dann aus der Steckdose, packte ihn in die viel zu kleine Anzugsjackentasche mit einer ganz tollen Animation und er hatte dann einen Ventilator also mit im Gepäck. Und dann dachte ich mir, ja, was denn jetzt? Einfach mal auf gut Glück vielleicht, typisch Point-and-Click-Adventure kombinieren, hab dann Zeitungspapier und Ventilator miteinander verbunden, stelle sie heraus, tada, es entstand eine Art Föhn, also Ventilator benutzt und dann die Zeitungspapier trichterartig um den Ventilator gewickelt, jetzt haben wir einen Föhn, mit dem Föhn, na klar, wie könnte es anders sein, pusten wir den Kleiderständer um und jetzt, wenn ihr dachtet, aha, das war die Lösung, der Schlüssel landet jetzt in unserer Nähe. Nee, immer noch nicht. Er liegt jetzt irgendwo zu Boden. Wir kommen an den nur ran, indem wir als nächstes nach einem Regenschirm greifen, der auch vom Kleiderständer gefallen ist. Und mit dem Regenschirm sammeln wir endlich den Schlüssel auf. In der Nacherzählung merke ich gerade, wirkt das vielleicht nicht so super lustig, aber es war so umständlich. Also ich hatte das Gefühl die ganze Zeit, der Kleiderständer wäre mit dem Zeitungspapier zu erreichen gewesen, aber unsere Figur war so fanat darauf, diesen Ventilatorföhn zu benutzen und musste dann noch mit dem Regenschirm improvisieren. Ach, man muss dabei gewesen sein. Ich fand das jedenfalls so lustig und auch nicht zu schwer, um darauf zu kommen. Man hat einfach ein bisschen ausprobiert und kam zu dieser Lösung. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Und auch das ganze andere Spiel ist genauso fluffig und in diesem Stile erzählt, arbeitet auch ganz viel mit Zwischenblenden, mit Detailaufnahmen, mit Jumpcuts. Also mehr als die alten Point-and-Click-Adventures so an inszenatorischen Werkzeugen zur Verfügung hatten, das passiert hier. Ich saß wirklich, wirklich gut unterhalten davor, dann auch noch begleitet von diesem tollen Soundtrack, den wir schon gehört haben. Also wunderbar. Übrigens, Interaktion mit der Spielwelt, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Es gibt keine klassischen Scum-Interfaces oder so, keine Verben zum Anklicken, sondern alles passiert kontextsensitiv, ganz normal mit der Maus. Man hovert mit der Maus also über Gegenstände, mit denen man interagieren will, und dann sagt das Spiel schon, was man mit denen machen kann. Linker Mausklick, Gegenstand nehmen, rechter Mausklick, Gegenstand anschauen, sich beschreiben lassen, und das war's. So spielt man sich durch das Spiel. Ich finde das sehr angenehm, ich finde das angenehm entschlackt und einfach. Das ist eine schöne Sache. Ich freue mich sehr, Locomotive soll für die Switch und für den PC noch dieses Jahr erscheinen. Wann genau, weiß ich nicht, weiß kein Mensch, außer das Entwicklerteam, aber ich freue mich drauf. So viel Charme, so viel Herz. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, wie bei allen anderen Titeln hier in der Reihe auch, euch die Demo einmal anzusehen. So, das war meine kleine Tour durch die Welt des Steam Next Fest, das kleine Demo-Tape wortwörtlich, das ich hier für euch aufgenommen habe. Ich hoffe, euch hat das gefallen, ihr hattet Vergnügen mit dieser Folge. Ich schon, auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht, diese Titel auszusuchen, diese Titel euch vorzustellen, und ich hoffe, ihr konntet ein, zwei kleine Gewinne hier mitnehmen und euch freuen über das, was ihr so entdeckt habt. Wenn ihr übrigens eigene noch Titel habt, die ihr mir und allen anderen OrkelCool-Hörerinnen und Hörern empfehlen wollt, dann ab mit euch in den offiziellen Discord. Den Zugang dazu, wenn ihr ihn nicht schon habt, findet ihr über die offizielle Webseite von OrkelCool, orkelcool.space. Da gibt's ein Menüreiter namens Discord beitreten. So gelangt ihr quasi ins Forum von OrkelCool und könnt da im Thread zur Folge von euren Entdeckungen erzählen. Das würde mich sehr freuen, wenn wir uns da wiederlesen. Ansonsten, vielen herzlichen Dank für euren Support, für eure Zeit. Wir hören uns hier ganz bald wieder.